Wo finde ich innere Stärke? Was fühlt mir gut für meinen inneren Menschen? So einige von Ihnen, von euch haben etwas geschickt im Singen religiöser Lieder, in unserem Gebet, in der Ruhe mit Jesus, bei meinen Freunden, in der Anbetung, wenn ich still werde und Gott suche, in der Bibellese, in der Gemeinde, bei meiner Ehefrau, im Hauskreis, im Gottesdienst und in meiner Gemeinde, im Proklamieren von Gottes Wort, im Zuspruch, auch manchmal von anderen Menschen. In Jesus, in der Ruhe, im Lobpreis, in der Anbetung seines Namens, in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, beim Gebetsspaziergang, in religiösen Liedern, im Gottesdienst mit Detlef. 5 Minuten Stille haben und einfach auf Gott konzentrieren. Wenn ich Gottes Wirken im Alpha-Kurs sehe, im Lobpreis. Also eine ganze Palette von Dingen, wo Sie merken, ja, da erlebe ich so etwas wie eine innere Ruhe. Da ist so etwas, wo meine Seele etwas findet, eine innere Stärke, wo ich sozusagen den neuen Tag wieder beginnen kann oder den schrecklichen Tag endlich vollenden kann. In der Bibel haben wir ja gerade gelesen, auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Lage, in der das geschrieben ist, das waren eben Leute, die waren unterwegs mit Jesus und die hatten das nicht so leicht. Die waren einmal in der Gemeinde umstritten und zweitens eben auch auf ihren Wegen oft ja, bis hin zu verhaftet, verfolgt, wegen ihres Glaubens. Und sie hätten einfach sagen können, naja, ich verzichte auf diesen Glauben an Jesus, da habe ich ein angenehmeres Leben. Aber sie sagen, nein, ich bleibe da dran. Unser Auftrag ist, diese gute Nachricht von Jesus in die Welt zu tragen. Und sie merken, wie sie innerlich immer mehr schwach werden. Immer mehr. Und wir merken eben, der innere Mensch, das Herz, die Seele wird in all dem stärker. Und mal Hand aufs Herz, also in Krisenzeiten zeigt sich ja auch wirklich, ob ich eine innere Stärke habe oder nicht. Also man fahre nur mal einmal mit jemandem zusammen und bleibe auf der Autobahn lange in einem Stau stecken, da merkt man, wo die innere Stärke wirklich ist. Halte ich das aus oder nicht? Weit vor diesem Abschnitt, den ich vorhin gelesen habe, da spricht der Apostel Paulus nämlich von einem Schatz in irdenen Gefäßen oder einem Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Mancher hat ja so eine Schatzkiste. So kleine Kinder, so die ersten Zähne werden dann reingelegt, die dann ausfallen, so mein Schatz. Oder später hat man vielleicht bestimmte Fotos oder Liebesbriefe aus der Vergangenheit, die man mal aufhebt und sagt, ach, es war doch so schön. Oder bestimmte Erinnerungsgegenstände, vielleicht ganz einfache Dinge, aber das ist so wie eine persönliche Schatzkiste, die man mit sich trägt. Das heißt, meine Erinnerungen, meine Andenken, meine Bilder. Aber das ist nicht nur in so einer Schatzkiste, wo man es deponiert, sondern eigentlich ist unser Herz, unsere Seele so etwas wie eine Schatzkiste. Da tragen wir nämlich Bilder in uns aus unserem Leben, die uns geprägt haben. Da kann es etwas Gelungenes sein, wo wir sagen, ja, ich habe was geschafft, mein Schatz. Wo ich erlebt habe, wie mir vertraut wurde, vielleicht von Kindesbeinen auf, und ich so ein Urvertrauen entwickelt habe, ja, ich kann leben, egal was passiert. Wo mich Menschen ermutigt haben, wo man so zurückschaut, vielleicht auf manche gute Lehrer, vielleicht manche gute Einflüsse, wo man sagt, ja, das ist so ein Schatz, den ich in mir trage, wo ich so eine Resilienz aufgebaut habe. Ich bin wer und kann auch durch Krisen hindurch gehen. Der Apostel schreibt dann, wo er diesen Text schreibt, von dem Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Weil das Äußere ist halt ein Gefäß, sozusagen unser Körper. Wir können erkranken, wir können schwach werden. Aber der innere Mensch kann stark werden, denn Jesus ist da und nimmt jetzt eine Wohnung in unserem Herzen. so ein Schatz im Herzen, der Jesus Christus heißt. Wo ich geworfen bin auf ihn. Wo es in der Bibel heißt, meine Kraft, also die Kraft von Jesus, ist in den Schwachen mächtig. Geworfen auf ihn. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht auf uns. Die übergroße Kraft kommt von Gott und nicht von uns. Das ist der Originalton von Paulus. Die Kraft kommt von Gott, nicht von uns. Er ist in seinen Krisen, die er erlebt hat, stärker geworden. Überzeugter geworden. Weil er gemerkt hat, in all dem werde ich getragen von einem, der im Himmel zu Hause ist. Von Jesus Christus selber. Und er verkündigt dann das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Und er sagt eben, schaut mal, schaut jetzt nicht auf das Irdische, auf das Vergängliche, auf eure Schmerzen, auf euren Kummer und was es alles gibt, hat natürlich auch seine Zeit, sondern schaut auf das Ewige, auf das Unsichtbare. Wir sehen uns hier in dem Raum alle zusammen. Und trotzdem sind wir in der unsichtbaren Welt. Wenn wir jetzt die Augen offen hätten, wäre dieser Raum überfüllt, weil da wahrscheinlich Millionen von Engeln hier mit drin sind. Zum Glück atmen die nicht, sonst hätten wir keinen Sauerstoff mehr. Das Unsichtbare umgibt uns. Wir sind in der Welt des Himmels zu Hause. Nicht irgendwann, irgendwo, sondern hier gegenwärtig, sagt Gott, ich bin da bei dir, in deinem Herzen, in der Gegenwart heute. Ostersaison, da ist es österlich zu leben, zurückzuschauen und sagen, dankbar. Danke zu sagen, was er, Gott, dir Gutes getan hat. Vielleicht ist dein Körper gezeichnet, aber innerlich kann Jesus in dir wachsen. Ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Ja, da gibt es diesen positiven Schatz, aber, das muss ich auch ansprechen, mancher trägt in seinem Herzen auch solche negativen Schätze. Negative Prägung, wo dir irgendwann eingebläut werde, du bist eigentlich ein Nichts. Du kannst nichts, du nicht. Und es ist gut, auf Jesus Christus zu sehen. Auf Jesus in dir. Auf diese Worte des Herrn zu hören, sie laut auszusprechen, sich loszusagen von diesem Negativen, was dich geprägt hat, der in dir wohnt, Jesus, ist nämlich stärker als alles, was über dich ausgesprochen wurde. Das sind Worte der Heiligen Schrift. Ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte und Gnade. Du darfst leben, weil ich in dir lebe. Diese Worte laut auszusprechen, Worte der Schrift. Worte der christlichen Gemeinde, ein anderer Christ, der dir etwas zuspricht. Denn manchmal ist das Wort von Jesus in dem Mitchristen stärker als das Wort von der Schrift selber oder von Jesus selber, wo dir etwas zusagt. Und dann darfst du auch absagen, diese unbekannten Ängste, dieses Verhalten. Das, was vielleicht unterschwellig irgendwo da ist, aber wie ein Schatz, ein negativer Schatz im Herzen ist. Es kann eine Prägung deiner Generationen sein. Manchmal Tabus in den Familien. Wir wundern uns heutzutage ja, warum es so einen großen, massiven Antijudaismus gibt. Warum das wie eine große Bewegung ist, die immer stärker zu werden scheint. Es gibt in der Forschung Bücher, die sagen, Kriegskinder und ihre Traumata, sozusagen weit zurück in der Vergangenheit, wo etwas passiert ist in deinen Vorvorfahren, die plötzlich in Träumen der Gegenwart bei den Enkeln wieder auftauchen, wie negative Schätze. Ich selber habe das mal erlebt. Ich bin in Lindau durch die Fußgängerzone gegangen und da war ein großer Davidsstern an einer Apotheke. Und ich habe mich gewundert, warum kriege ich da eigentlich einen Schreck davor? So ein gutes Zeichen. Da muss irgendwas in mir sein, wo ich sage, nee, ich will das nicht so deutlich plakatiert haben. Es war für mich ein Weg, einfach mal abzulegen. Jesus, das steht doch für dein Volk. Das ist doch so ein Symbol der Juden. Du bist doch Jude. Ich möchte dich ehren und das jüdische Volk mit dir ehren. Kriegskinder und ihre Traumata. Innere Stärke gewinnen, sozusagen auch aufzustehen. Auch aufzustehen gegen Antijudaismus. Ich möchte nach vorne bitten, weil Gunit Menges, eine Frau, die eigentlich ja von Ängsten auch geprägt war und geprägt ist und sich heute auch engagiert für das jüdische Volk und ihr Herz sozusagen frei gemacht hat von manchem aus ihrer Vergangenheit und dadurch einen neuen Schatz und innere Stärke gewonnen hat. Vielleicht eine Frage mal an dich, Gunit. Wie bist du eigentlich auf das Thema Juden und Israel gekommen in deinem Lebensweg?
Genau genommen war das mein Mann, der anfing, seine Dienstreisen nach Israel mit einer Selbstverständlichkeit zu machen, dass ich dachte, fahr da lieber nicht hin, ich weiß nicht, ob du wiederkommst. Es war so das, was er. Und dann begannen wir, einen Kurs zu besuchen, der nannte sich Warum Israel? Und darin erkannte ich, dass es, worum es Gott geht, dass es sein geliebtes Volk ist. Und ich merkte, dass ich diese innere Distanz, die ich eigentlich zum Judentum hatte und zu den Juden, zu Israel, dass die anfing, sich zu verändern. Und dann kam ich in Berührung mit einem Seminar, das nennt sich Decke des Schweigens. Ich weiß nicht, soll ich doch aufstehen, dass man mich sieht?
Nö, bleib das. Okay. Die Decke des Schweigens, was verbirgt sich dahinter?
Also dahinter verbirgt sich, dass eine Gemeinde in einem 40-tägigen Fasten hörte, das Schweigen der Väter ist noch in euch. Und sie begannen zu fragen, ja, was bedeutet das? Ja, was haben eure Vorväter, eure Großväter während der Nazizeit gemacht? Und oft wird in den Familien wenig darüber gesprochen, um nicht zu sagen geschwiegen. Und auch bei mir, ich wusste nichts. Und wie ich anfing, danach zu fragen, bekam ich mit, was gewesen ist. Zum Beispiel mein Großvater väterlicherseits war überzeugter Nazi, hat drei NSDAP-Gruppen vor Hitlers Machtübernahme gegründet. Ich wusste nichts davon, weil es wurde nur geschwiegen darüber.
Und was hat dich dann bewegt, sozusagen, sich damit auseinanderzusetzen und auch so in diesem Marsch des Lebens mitzuwirken?
Das ergab sich dann daraus, dass eben diese Seminar Die Decke des Schweigens von denen gehalten wird, die eben Märsche des Lebens begonnen haben, die von Gott gezeigt bekommen haben. Ihr müsst einfach diese Wege, die früher die Todesmärsche waren, entlang gehen, in der entgegengesetzten Richtung als Märsche des Lebens. Da gab es in Darmstadt einen und da kam ich in dieses Team dazu, was das macht. Und dann im Jahr drauf habe ich gedacht, das können wir auch hier in Griesheim machen. Ja, so habe ich begonnen.
Und was ist so der Duktus, der Inhalt von diesen Märschen, von dieser Bewegung? Was sind die Schwerpunkte?
Ja, also es geht darum, zum Ersten zu erinnern, möglichst, dass eben solche, die Opfer gewesen sind, die Möglichkeit haben zu erzählen, was sie erlitten haben, entweder Holocaust-Opfer oder Nachfahren davon. Jetzt werden wir wohl, denke ich, von solchen hören, die den 7. Oktober den Angriff der Hamas in irgendeiner Form jetzt miterlebt haben oder die Nachwirkung. Und dann geht es darum, dass die Nachfahren der Täter, also wir, bereit sind, ihre Erschütterung zum Ausdruck zu bringen, öffentlich, möglichst gegenüber solchen, die das erlitten haben und unsere Erschütterung dann ihr Herz berührt und sie wahrnehmen. Es gibt doch noch andere Menschen, weil sie leben doch sehr unter dieser globalen Ablehnung, muss man sagen. Dieser Antisemitismus ist global. Und wie sehr die Juden leiden darunter, die Israelis. Und dann der dritte Teil ist wirklich bewusst zu sagen, wir stellen uns gegen diesen Antisemitismus und wir stellen uns an die Seite Israels als Freunde.
Dann warst du auf Konferenzen, Marsch des Lebens-Konferenz. Und da hast du auch zwei Personen kennengelernt, von denen du uns gleich nochmal zwei Clips zeigen willst, die dann selber mal erzählt haben, was das für sie bedeutet hat. Kannst du sie uns kurz mal vorstellen?
Genau, also wir hören jetzt gleich Dorothee Haas und ihren Sohn Samuel Haas. Und Jobs Bittner wird sie bitten, also Jobs Bittner und Charlotte Bittner haben diese Marsch des Lebens Bewegung gegründet. Und Jobs Bittner wird sie bitten, ihre Geschichte zu erzählen, wie sie anhand dessen, dass sie eben ihre persönliche Familiengeschichte aufgearbeitet haben, was Gott in ihren Herzen verändert hat. Und ich muss sagen, dadurch, dass auch ich das aufgearbeitet habe, habe ich jetzt den Mut, auch wirklich auf die Straße zu gehen und auch hier zu sitzen und öffentlich das zu sagen. Also vor ein paar Jahren, wenn mir jemand das gesagt hätte, ich gesagt, ich kann das nicht, aber Gott hat mein Herz verändert, Stück für Stück.
Und so hast du auch innere Stärke mehr gewonnen, genau, und so manche Angst auch überwunden. Jetzt hören wir mal rein und sehen wir rein, was Frau Haas und ihr Sohn Samuel uns erzählt. Und im Anschluss, Samuel Haas hat dann auch einen Rap gedichtet.
Genau, und da sage ich noch kurz, was der Samuel dann in seinem Clip oder auch in dem, was wir dann im Rap hören, erzählen, ist wertvoll. Aber eins noch dazu, was Holger sagte, er hat jahrelang Albträume gehabt und wachte auf und hat davon geträumt, dass er Menschen erschossen hat. Und das war nicht in seiner Biografie begründbar. Also hört mal zu.
Vergebung heißt, Verantwortung zu nehmen und gleichzeitig die Stimme zu erheben. Und genau das tust du auch, Dorothee. Vielleicht erzähl mal deine Geschichte. Du stehst hier mit deinen Kindern und auch sie werden gleich kurz ein Statement machen, warum ihr zu Israel steht. Dorothee, was ist eure Geschichte?
Meine Großeltern sind in der Nähe, haben in der Nähe von Königsberg gelebt. Mein Großvater war als Wehrmachtssoldat dort stationiert, als im Januar 1945 8000 jüdische Mädchen und Frauen zusammengetrieben wurden und auf einen schrecklichen Todesmarsch nach Palmnicken getrieben worden. Dieser Todesmarsch ging direkt durch das Dorf meiner Großeltern. Und mein Großvater Bruno Drunk war 2 Tage später dabei, als am Strand von Palmnicken, weil das in dieser Grube Anna nicht funktioniert hat, diese jüdischen Frauen und Mädchen erschossen wurden. Und meine Familie hat immer darüber geschwiegen. Ich habe es erst sehr spät erfahren. Es war kein Platz für diese jüdischen Frauen und Mädchen im Gedächtnis meiner Familie. Und ich bin zutiefst erschüttert darüber, wie stark meine Familie in die Shoah involviert war und auch über die Gleichgültigkeit und das Schweigen. Ich bin so dankbar, Alexei, dass ich dich kennen darf. Ich bin so dankbar für deine Geschichte. Es ist ein Riesenvorrecht für mich. Ich durfte 2019, bin ich dorthin gereist. Ich war mit einer Marsch des Lebens Veranstaltung dort in Kaliningrad und auch in Palmnicken. Und ich bin heute verantwortlich für die Märsche des Lebens in Deutschland. Und ich weiß um meine Verantwortung. Und es ist ein Vorrecht, die Stimme zu erheben für Israel und an der Seite meiner jüdischen Freunde zu stehen.
Vielen Dank. Sammy, du bist ein Rapper und gleichzeitig warst du früher in der Neonazi-Szene. Erzähl du kurz deine Geschichte.
Bevor ich diese Familiengeschichte erfahren habe, waren bei mir einige Jahre, wo ich, und ich sag gleich, warum ich das erzähle, waren bei mir einige Jahre, wo ich mich beinahe jeden Abend betrunken habe und so ein Zorn und so einen Hass aus meinem Leben rausgelassen habe, Judenwitze gemacht habe, antisemitisch geredet habe. Ich habe meine Freunde mit dem Hitlergruß begrüßt. Wie Jobst gerade gesagt hat, ich war in der Neonazi-Szene. Und dann habe ich diese Geschichte erfahren. Mein Uropa Bruno Drunk war einer der Soldaten. Sie haben 3 Tage überlegt, was sie mit den jüdischen Frauen in Palmnicken machen. Und dann haben sie sich an einem Abend betrunken und haben mit ihren Gewehren das Feuer eröffnet. Und als ich das erfahren habe, habe ich gemerkt, dass dieses Erbe in mir lebt, dieser Antisemitismus, dieser Hass, diese Gleichgültigkeit gegenüber Israel. Und es hat mich sehr, sehr zerbrochen. Und in dieser Zeit bin ich Christ geworden und der Gott Israels hat mein Herz total verändert. Und ich darf heute als Freund an der Seite Israels stehen.
Ich hab gelernt, dass nur die Wahrheit was verändert. Manchmal ist sie schmerzhaft, doch Lüge ist in Wahrheit nur ein Kerker. Schweigen ist der Wärter, kein Gegner ist härter. Ich will erzählen, was mich das gelehrt hat. Ich hab gemerkt, dass ich geizige Menschen Juden nannte, obwohl ich nicht einen einzigen Juden kannte. Hab gedacht, Juden erkennt man an der Nase. Stellte meine Vorurteile lange nicht in Frage. Shoah wurde unterrichtet in der Klasse. Doch 6 Millionen Morde sind zu viele, sie zu fassen. Das ist Geschichte, aber mir fehlt der Bezug. Ich bin Mitte 20, was hat das mit mir zu tun? Ja klar, kann man ja verstehen. Vergangenheit soll ruhen, wenn man jung ist, will man leben. So einfach ist es nicht, es brauchte, bis ich merkte, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. Sprich, werde Licht, und dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Sprich, werde Licht, und dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Es ist wichtig, was heute ist. Für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Es reicht nicht aus, sich auf die Zukunft zu fokussieren. Wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen. Also fing ich an zu recherchieren. Meine Linie waren Nazis, Soldaten, Offiziere. Das ist meine Familie. Mörder, Vergewaltiger und Diebe. Die Juden gejagt haben wie Tiere. Und nach dem Krieg haben die Väter dann geschwiegen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, was? Ich kann nicht glauben, dass das ja keiner gewollt hat. Ich zeige auf niemanden mit dem Finger, doch die Lügen über Juden leben heute in ihren Kindern. Es ist wichtig, was ich damit mache, denn ich merke, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. Sprich, werde Licht, und dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Sprich, werde Licht, mit dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Heute bin ich Theologe und ich bin Christ, doch die besseren Menschen sind das jetzt nicht. Schon die Kirchenväter und die ersten Theologen haben gelogen über Juden und die Schuld auf sie geschoben. Und diese Vorurteile führten zu Pogromen. Der Antijudaismus steht auf religiösem Boden. Martin Luther hätte sie vertrieben und bestohlen, hat gesagt, man sollte Feuer legen in den Synagogen. 2000 Jahre verfolgten die Christen Juden hart, obwohl Jesus Jude war. Eigentlich sollten wir eingesetzt werden in den Baum, doch wir kappten die Wurzel und die Blätter wurden braun. Ich sehe nicht, dass die Zeit Wunden geheilt hat und glaube nicht, dass Arbeit, sondern Wahrheit frei macht. Heute ist entscheidend, was ich mache, denn ich merke, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. Sprich, werde Licht, mit dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Sprich, werde Licht, mit dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Sprich, werde Licht, mit dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Sprich, werde Licht, kommt die Wahrheit dein Gesicht. Es zählt, was du tust oder nicht. Für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt.
Innerlich stark werden. Christus im Herzen haben. Ermutigt zu sein. Auch manchmal aufzustehen gegen Antisemitismus. Aufzustehen, weil die innere Stärke da ist. Auch manche Ängste dann zu überwinden und sagen, ja, sprich und werde Licht. Die Juden im Holocaust, Pogromen umgekommen, massenweise. Aber nicht nur da, sondern eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch immer ein Volk, das nie ein Zuhause hatte. Sozusagen eine Existenz auf Abruf und trotzdem überlebt. Was ist das Geheimnis? Ich denke, es ist der Zuspruch des Segens Gottes. An jedem Sabbat, also für uns der Freitagabend, spricht der Vater der Familie, der Ehefrau, über den Kindern den Segen Gottes aus. Und das nicht irgendwann mal so bei einer Konfirmation, bei einer Taufe oder sonst irgendwie, sondern jedes Mal, jede Woche wird er den Segen Gottes gestellt. Höre Israels, dein Gott ist dein einziger Gott. Der den Segen Gottes gestellt. Und der Segen prägt. Das ist eine Kennzeichnung Gottes. Das ist, wo Gott sagt, ja, ich stehe jetzt zu dir. Das, was dir zugesprochen wird, ist stärker als das, was andere in dich hineinlegen wo andere dich sogar missachten, misstrauen, dir sogar den Tod wünschen. Wie heißt es in der Bibel? Ihr sollt auch Segner sein. Segner über eure Familie. Sprecht diesen Segen aus, auch gegenseitig. In der Familie, unter den Freunden. Gerne auch laut aussprechen, denn es lehrt mich zumindest das jüdische Volk, dieser Segen trägt durch, trotz allem. Der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird stark.
Sie hatten einige Fragen noch gestellt, wo Sie sagen, da würden Sie gerne einfach mehr wissen. Wenn Sie jetzt auch noch Fragen weiter im Kopf haben, zu dem vielleicht, worum es in der Predigt ging, und Sie sagen, dort hätten Sie, ja, würden Sie gerne mehr, tiefer gehen, nachhaken, dann können Sie es gerne noch über Slido stellen. Nutzen Sie auch gerne die Funktion hochzuvoten. Ich gehe einfach so von oben nach unten durch. Eine Person fragt hier, ich höre, dass Beten oder Bibellesen innere Stärke gibt. Wie kann ich mehr Regelmäßigkeit darin bekommen, vielleicht auch mehr Lust dazu?
Also das ist ja immer so eine Frage mit dem inneren Schweinehund. So, will ich Sport machen? Ja, will ich schon, aber ich fange nie an damit. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man sich erstmal trainiert, sagt, ich nehme mir eine bestimmte Zeit und da lese ich in der Heiligen Schrift und lasse diese Worte auf mich wirken. Das sind vielleicht 5 Minuten am Tag, aber die nehme ich eisern vor. Und das ist so, wenn, ich will das mal mit Sport vergleichen, wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag joggen gehe, das ist immer Überwindung. Und nach 8 Wochen merkt man, wenn ich es mal nicht mache, der Körper braucht das irgendwie. Da ist plötzlich, warum läuft der nicht? So ähnlich ist es dann auch. Das ist so eine ritualisierte Gewohnheit, das dann automatisch läuft. So wie man abends Zähne putzt.
Okay, vielen Dank dir. Jemand fragt daran anschließend auch weiter, so kann man das bei sich selbst tun, wenn man jetzt vielleicht auf seine Kinder schaut. Wie könnte man ihnen da helfen zu innerer Stärke?
Ja, das innere Stärke, die Kinder brauchen ja dieses Urvertrauen, das große Vertrauen, dass Papa und Mama oder auch Onkel oder Tanten oder was weiß ich, ihnen etwas zutrauen. Also eher dieses Zusprechen und nicht so abstempeln, sondern sagen, du bist es wert. Und weil, ich weiß nicht, wie das ihnen als Eltern geht, aber manchmal hat man dieses Gefühl von, oh, die anderen Kinder sind eigentlich viel besser, die kommen schneller voran, die sind sportlicher, die sind musikalischer und. Und dann macht man so einen Druck. Nein, die Kinder, die mir anvertraut sind, sind ganz individuell. Und da zu gucken, was ist in ihnen angelegt und das eben positiv zu fördern und zu bejahen. Ja, du bist da anders vielleicht als andere, aber da ist deine Stärke und das finde ich toll. So, also Zuspruch geben.
Vielen Dank. Wir haben ja noch eine sehr spannende Frage, und zwar, du hast ja erzählt, Gunhild, dass teilweise Väter oder Vorfahren bei uns schlimme Dinge getan haben und sich das teilweise auch noch auf heute auswirkt. Da fragt jemand hier, wie denn dieser Zusammenhang ist zwischen einmal der psychologischen Sicht auf solche Dinge und der geistlichen Sicht auf diese Generationenübertragung.
Also ich bin keine Psychologin. Ich habe mich jetzt mit der geistlichen Seite auseinandergesetzt, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass durchaus solche Prägungen in unserem Herzen sein können und die dann unser Verhalten bestimmen. Und dementsprechend, wenn wir bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen und es anzuschauen und unser Herz davon treffen zu lassen, dann verändert sich was in unserem Herzen. Erst recht, wenn wir bereit sind, das öffentlich auszusprechen.
Vielen Dank. Und vielleicht das Psychologische, ich bin jetzt auch kein Psychologe, aber es eben, wie vorhin erwähnt, es gibt so in den letzten Jahren verstärkt eben Zeitungsartikel oder Bücher und Schriften, die eben davon sagen, ja, Kriegsenkel und ihre Traumata, wo man sagt, wieso Enkel oder Urenkel, das ist unendlich lang her. Also ich denke, da müsste man sich mal mit so Literatur beschäftigen und da wird vielleicht manche Antwort auch gegeben.
Ihr habt viel auch über Ängste, Traumata und ähnliche Dinge gesprochen. Jemand fragt hier, was kann Jesus gegen meine realen Ängste tun?
Also, ich habe jetzt in diesem Prozess, wo ich mit Marsch des Lebens unterwegs bin und wo es ja wirklich um ein Thema geht, was sehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird und wo auch ich Angst hatte, mich zu positionieren, viel darum gerungen, dass ich der Angst keinen Raum gebe, mich das nicht machen zu lassen. Und die ersten Jahre habe ich intensiv dagegen angekämpft, auch mit dem Wort Gottes, mich darauf gestellt, welche Worte mir auch immer eingefallen sind. Und je mehr ich dem Weg gegangen bin, den Jesus, meine ich, dass ich gehen sollte, gegangen bin, umso weniger hat die Angst die Möglichkeit bekommen, mich zu bestimmen. Also jetzt, wo es doch klar heißt, dass der Antisemitismus weltweit massiv zugenommen hat, bin ich trotzdem ruhig und kann sagen, wir machen den nächsten Marsch des Lebens jetzt am 8. Mai. Und ich bin nicht täglich am Kämpfen gegen die Angst. Also Jesus hat was verändert.
Okay, spannend. Vielen Dank. Eine Frage vielleicht zum Schluss noch. Innere Stärke ist ein Bedarf für unsere gesamte Gesellschaft, Auftrag für uns als Christen?
Ja, ich denke, das ist ja genauso der Auftrag für eine ganze Gemeinde, sozusagen. Wir sollen Hoffnungsträger für diese Welt sein. Also nicht selber wir sind fürchterlich ängstlich, sondern Jesus hat die Angst überwunden und wir leben ihm in dieser Nachfolge. Ich sage, wir sind eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Das ist eigentlich das Markenzeichen der Kirche. Und dafür sind wir da. Also auch gegen die Angst zu sagen, schaut mal, es gibt jetzt Kriege, Katastrophen, Umwelt, was weiß ich. Es geht ja eine Krise nach der anderen. Und da den Menschen sagen, schaut, seht auf, da ist euer Gott. Der wird euch auch dadurch leiten. Und wir haben eine Riesentradition eben von 2000 Jahre Kirchengeschichte, wo Paul Gerhardt und andere Texte geschrieben haben, mitten in Zeiten der Angst und Unruhe und Kriegen. Und das sind so, sag mal, das sind auch innere Schätze der Kirche, wo wir sagen, nehmt die und lebt da draus. Und dann können wir wirklich ein Hoffnungszeichen in dieser Welt sein, ein Licht für diese Welt.
Sehr schön. Vielen Dank euch für eure Antworten. Ich hoffe, dass Ihre Fragen auch ein Stück weit beantwortet wurden und Sie noch mal ein Stückchen tiefer gehen konnten. Vielen Dank euch.